Vinzenz Pallotti nennt Christus unser Modell. Das ist das Thema der Sendung Spiritualität heute mit Pater Hans Burb aus Hochaltingen und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Vor 50 Jahren ist Vinzenz Pallotti heilig gesprochen worden. Die Pallottiner haben deshalb in diesem Jahr ein Jubiläumsjahr gehalten und auch wir haben in einer Reihe den großen italienischen Heiligen beleuchtet. Er hat 1795 bis 1850 in Rom gelebt. Er war Ordensgründer und auch Gründer der Vereinigung des katholischen Apostolats für alle Lebensstände, kurz Unio genannt. Christsein heißt Christusnachfolge und daher schauen wir heute auf einen Kernsatz von Vinzenz Pallotti, nämlich Christus ist unser Modell. Was das heißt und was es für unser Leben bedeutet, das erfahren wir heute vom Pallottinerpater und Exerzitienmeister Pater Hans Burb aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Freien Kuhl.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja jetzt jeden Monat uns einige Gedanken gemacht, soweit Sie dabei sein konnten, über diesen ganzen Weg Vinzenz Pallottis und seine Berufung für die Kirche. Denn sein Anliegen war ja nicht, irgendeine Gemeinschaft zu gründen, sondern sein Anliegen war die Erneuerung der Kirche. Das, was das Anliegen auch heute von Papst Franziskus ist, von uns allen doch, hoffe ich. Ja. Pallotti hat uns ein Vorbild gegeben, das heißt, das ist uns gegeben, nämlich Jesus Christus selber. Denn Jesus Christus ist Mensch geworden, um uns alles vorzuleben. Heilige bringen uns immer wieder einen Aspekt dieses Lebens Jesu gleichsam zum Tragen und bringen es vor die Augen und machen es uns bewusst. Aber Jesus ist die ganze Fülle. Er ist das wahre Modell, das wahre der Vorbild für uns, die wir uns nach ihm benennen. Und man kann sagen, es ist eine Erfahrung, sowohl in den Gemeinden wie auch in kleinen Gemeinschaften, nämlich nur das, was zuerst in die Tiefe gewachsen ist, kann auf Dauer in die Breite wachsen. Vinzenz Pallotti hat diesen Grundsatz und dieses Grundgesetz, kann man sagen, immer wieder als Grundlage seines ganzen Werkes ausgesprochen. Nur das, was zuerst in die Tiefe gewachsen ist, kann auf Dauer in die Breite wachsen. Also das universale Apostolat ergibt sich aus dem Maß, wie tief wir in Gott hineingewachsen sind. Und so kann man die Lehre Vinzenz Pallottis eigentlich zusammenfassen in dem Satz: Je größer die Heiligkeit der Mitglieder einer Gemeinschaft, desto weiträumiger und wirksamer ist ihr Apostolat. Das gilt für Gemeinden. Es gilt für Gemeinschaften. Je größer die Heiligkeit der Mitglieder, desto weiträumiger, wirksamer ist ihr Apostolat. Das heißt, in kurzer Zeit kann Gott Größeres durch die einzelnen Mitglieder einer Gemeinschaft tun, wenn sie miteinander versuchen, jeder auf seine Weise in der Heiligkeit zu wachsen. Das heißt, hineinzufinden, hineinzuwachsen, in das Geheimnis Gottes, eben in die Einheit mit dem dreifaltigen Gott. Vinzenz Pallotti war Apostel, eben weil er Mystiker war. Und der Mystiker ist der, der ganz tief aus der Verbundenheit mit dem dreifaltigen Gott lebt. Und deshalb war er auch der Apostel. Und er hat ihn oft in kurzen Zeit, in Minuten, in Gesprächen, eine Wirkung hervorgebracht in den Menschen, nicht die andere vielleicht durch viele Vorträge erst hervorbringen. Wenn ich nur dran denke, an seine Seelsorge, zum Beispiel bei den gefangenen Soldaten, bei den kranken Soldaten, die im Lazarett lagen. Das waren ja sehr viele damals. Die übrigen Seelsorger haben ihm immer, wenn er einmal oder zweimal in der Woche kam, alle Soldaten aufgeschrieben, die nicht beichten wollten, die die Priester fortgeschickt haben, die sie verflucht haben, sogar geschlagen haben. Die haben sie ihm alle aufgeschrieben. Und es wird berichtet, dass er keinen Tag dieses Spital, dieses Militärspital verlassen hat, ohne dass alle diese Leute umgekehrt sind, gebeichtet haben, sich mit Gott versöhnt haben. Also deshalb, je größer die Heiligkeit, desto wirksamer das Apostolat. Palotti war Apostel, weil er Mystiker war. Und deshalb ist sein Grundmodell für die Vereinigung des katholischen Apostolates der Abendmahlsaal, der Pfingstsaal. Denken Sie noch einmal dran. Jesus schickt am Ölberg, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, seine Jünger in alle Welt. Geht in alle Welt, lehrt alle Völker, taufet sie und macht sie zu Jüngern. Aber zuvor geht zurück in die Stadt, bis ihr ausgerüstet seid mit der Kraft von oben. Also, Sie erinnern sich noch einmal, Jesus hat vor seiner Himmelfahrt die Jünger in alle Welt geschickt, alle zu taufen, ebenfalls zu Jüngern zu machen. Aber er schickt sie zuerst in die Stadt zurück, nach Jerusalem, bis sie ausgerüstet sind mit der Kraft von oben. Also zuerst ist notwendig, nach innen zu wachsen, eben durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater und dem Sohn zu kommen, um dann diesen Auftrag zu erfüllen, geht in alle Welt, lehrt alle Völker und taufet sie. Jesus, der unser Modell ist, nach Vincenz Palotti, also unser Vorbild ist, hat genau diesem Grundsatz entsprechend gelebt. Und auch hat entsprechend gehandelt. Wenn Sie einmal die 30 Jahre Verborgenheit mit den 3 Jahren Lehrzeit vergleichen. Er war ja 30 Jahre in Nazareth und 3 Jahre nur hat er gelehrt. Das ist eigentlich 1:10. 10 Jahre Verborgenheit, 1 Jahr Aktivität. Entspricht, das ist jetzt die Frage an jeden von uns, entspricht meine innere Haltung, mein inneres Einssein mit Christus diesem Verhältnis? 10:1. Auch in seinen 3 Jahren Lehrtätigkeit heißt es ja immer wieder, er zog sich zurück zum Gebet, oft ganze Nächte. Also Sie spüren, Jesus hat genau danach gehandelt. Nach diesem Grundmodell des Abendmahlsaals. Geht zurück in den Abendmahlsaal, lasst euch ausrüsten und dann geht in alle Welt. Und auch er hat sich zurückgezogen 30 Jahre, um dann 3 Jahre zu künden. Und während der 3 Jahre hat er sich immer wieder zurückgezogen, auf ganze Nächte. Schauen Sie, und zu diesem Grundmodell des Pfingstsaales gehört auch die Grundregel des Evangeliums, das Hauptgebot der Liebe, das Paulus in 1. Korinther 13 beschreibt. Und deshalb schreibt Vincenz Palotti, alle müssen stets vom Geist vollkommener Liebe beseelt sein. Und das ist ein dauernd anzustrebendes Ziel, denn die Liebe ist das Wesen Gottes. Und je mehr ich in der Liebe bin, umso mehr bin ich in Gott. So dass er sogar einmal sagt, nicht Heiligkeit ist, wenn du liebst. Wenn du liebst, bist du heilig. Ein wunderbares Wort für viele, die sich immer fragen, ja, wie werde ich heilig? In dem Moment, wo du wirklich selbstlos liebst, Gott und die Menschen, bist du heilig. In dem Moment hast du Teil an diesem Wesen Gottes, der Liebe. Ja? Also deshalb Dieses Leben im Geist der vollkommenen Liebe ist ein dauernd anzustrebendes Ziel. Und Paulus sagt uns ja ganz klar, wir sollten noch mehr als alle Gnadengaben die Liebe anstreben. Noch mehr als alle anderen Gnadengaben die Liebe anstreben. Die Liebe ist die Brücke, über die Gott und sein göttliches Wort neu von einem Menschen zum anderen Menschen gelangen kann. Nicht? Also wenn ich jemanden in der Liebe nicht annehme, also wenn ich jemanden ablehne, wenn der mir so unsympathisch ist und ich mag ihn eigentlich gar nicht haben, dann brauche ich zu diesem Menschen überhaupt nicht über Christus reden. Das ist, wie Paulus sagt, sinnlos. Es ist Blech. Ohne Liebe ist auch unsere Verkündigung Blech. Nichts. Es wirkt nichts. Nicht? Und so deshalb gehört zu diesem Pfingstsaal, zu diesem immer wieder zurückgehen, zu tanken, in die Tiefe zu gehen, um dann apostolisch tätig zu sein, gehört die Liebe. Deshalb, sie waren ein Herz und eine Seele, schreibt die Apostelgeschichte, nicht? Damals in Jerusalem. Nicht? Und sie waren eins, unanimitor orandes, sie beteten in Einheit um den Heiligen Geist. Ja? Also das gehört zusammen. Ja? Der Pfingstsaal ist gekennzeichnet durch die Liebe zu Gott und zueinander. Und genau das lebt uns Jesus Christus vor. Genau darin ist er für uns Vorbild, Modell. Seine Liebe zum Vater, indem er ja im Gehorsam 30 Jahre in der Verborgenheit lebt und sich vorbereitet für die 3 Jahre Lehrtätigkeit. Er tut das im Gehorsam. Und der Gehorsam Jesu zum Vater ist der Ausdruck seiner Liebe. Seine Liebe besteht in diesem Gehorsam zum Vater. Nicht? Und die Liebe zu den Menschen, gerade auch zu den Ausgestoßensten, zu den Ärmsten, vor allem zu den Sündern, war ja ein Kennzeichen Jesu. Und deshalb, wenn ich einen Menschen, auch wenn er wirklich ganz unten ist, ganz im Sumpf steht, ja, vielleicht sogar mir Feind ist, wenn ich versuche, ihn von Gott her zu sehen, also in der Liebe zu bleiben, ihn nicht zu verurteilen, nicht abzulehnen im Innern, ja, dann ist eine Brücke da, die Gott benutzen kann, nämlich mein Wort, um diesen Menschen im Herzen zu treffen. Also diese Liebe lässt ihn am Kreuz zum Beispiel als erstes sprechen, Vater, verzeih ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und dies, und zwar meint er die Feinde, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die geschrien haben, nicht, die ihn verspottet haben. Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Schauen Sie, das kann jeder von uns nachsprechen, wenn Menschen ihm den guten Namen rauben, wenn sie sie angreifen, wenn sie vielleicht ihnen gegenüber bösartig sind. Nicht? Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Ausdruck der Liebe. Auch wenn meine Gefühle ganz anders gehen, aber Jesus ist mein Modell. Wie gehe ich mit meinen Feinden um? Damit ich noch fruchtbar werde, damit auch für diese Feinde Gott durch mich etwas tun kann. Sie irgendwo erreichen kann. Nun, dieser Liebe Gottes ist sich Palotti gewiss, wenn er betet. Er betet folgendermaßen: Mein Gott, Tag und Nacht, ob ich wache oder schlafe, ob ich an dich denke oder nicht an dich denke, denkst du mit unendlicher Liebe immer an mich. Liebst du mich und bist mir zugewandt. Mein Gott, Tag und Nacht, ob ich wache oder schlafe, ob ich an dich denke oder nicht an dich denke, du denkst an mich. Also wenn wir versuchen, Jesus Christus bis ins Detail nachzuahmen, werden wir uns eigentlich immer hilfsbedürftig erfahren. Jesus gab sich obwohl er Gottes Sohn war. Er gab sich aber als in seiner Menschwerdung, in seinem Vorbild als Mensch hilfsbedürftig. Aber gerade deshalb spricht ja uns Vincenz Pallotti aus einer Inspiration eine Verheißung zu, die er bekommen hat von Gott, eine Verheißung zu, nämlich, er schreibt, eine Seele, die an Jesus Christus glaubt und sich bemüht, ihn in Demut und Vertrauen nachzuahmen, erhält von Jesus Christus die Gnade, dass er in ihr die jede Missbildung, jede Unvollkommenheit zerstört. Jesus Christus tritt in diese Seele ein, er lebt in ihr und gibt ihr die Verdienste seiner eigenen heiligen Werke. Ein wunderbares Wort. Ein Wort der Verheißung, die Pallotti als Inspiration von Gott bekommen hat. Ja? Eine Seele, die an Jesus Christus glaubt und sich bemüht, Jesus in Demut und Vertrauen nachzuahmen, erhält von Jesus Christus die Gnade, dass er in ihr jede Missbildung und jede Unvollkommenheit zerstört. Jesus Christus tritt in diese Seele ein, er lebt in ihr und gibt ihr die Verdienste seiner eigenen heiligen Werke. Das heißt, er lebt so in uns, dass das, was wir tun, er in uns tut, mit der Wirkung seines Heilstuns. Das heißt, dass unser Tun heilswirkt in den Seelen anderer, so wie er das Heil gewirkt hat. Also er ist es, der in mir sein Werk vollbringt. Wenn ich, wie Pallotti sagt, nicht an Jesus Christus glaube und bemüht bin, ihn in Demut und Vertrauen nachzuahmen. Wenn Jesus Christus unser Vorbild ist, also unser Modell, wie Pallotti sagt, und zwar als Apostel des ewigen Vaters, wie es der Hebräerbrief ihn nennt, wollen wir auf bestimmte Grundhaltungen Jesu einmal schauen. Worin, mal ganz konkret, ist Jesus Christus für mich Vorbild? Worauf soll ich schauen im Leben Jesu, wenn ich ihm nachfolgen will, wenn ich ja die Fruchtbarkeit bringen will, die er selber in mir hervorbringt? Erstens, die Grundhaltung Christi in seinem ganzen Leben, kann man sagen, sein ganzes Leben schlechthin, die Grundhaltung Christi ist die Zustimmung zum Willen Gottes. Er war gehorsam bis zum Tod. Das ist die Grundhaltung Christi in seinem ganzen Leben schlechthin, die Zustimmung zum Willen Gottes. Also was er uns lehrt zu beten im Vaterunser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, absolut. Und da muss ich mich schon fragen, ist das meine Grundhaltung? Ist das meine Grundsehnsucht? Ich sag's mal so, dass ich wirklich nur den Willen des Vaters tun will. Dass ich bei allem, was ich tue, mir immer wieder mehr bewusst mache, tue ich das, was der Wille Gottes ist? Tue ich das, was ich als, ja, das erkenne, wovon ich überzeugt bin, das will Gott. Meine Aufgabe, die mir gegeben ist, das ist sicher der Wille Gottes. Meine Berufung, das, was heute einfach ist, was an mich herankommt, nicht? Dass ich einfach weiß, es gibt keinen Zufall, sondern ich muss immer hörender sein, um diesen Willen Gottes erfüllen zu können. Das ist die Grundhaltung, Zustimmung zum Willen Gottes. Schon beim Eintritt in diese Welt sprach ja Jesus im Hebräerbrief 10, 5 bis 7, einen Leib hast du mir bereitet, also eine menschliche Natur hast du mir gegeben, also geschaffene Seele, geschaffenen Leib. Sehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Also das war der erste Akt seiner Hingabe an den Vater, seiner Liebe zum Vater, als Mensch. Du hast mir eine Menschennatur gegeben. Ich komme, um deinen Willen zu erfüllen und sonst nichts. Und später sagt er ja, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun, der mich gesandt hat. Oder an einer anderen Stelle, ich habe euch nichts erzählt von mir, sondern alles, was ich vom Vater gehört habe. Also gehört habe. Er hat uns nur das gesagt, was er im Hören, und das ist ja Gehorsam, nicht? Im Hören auf den Vater wahrgenommen hat. Er hat also nicht einfach irgendwelche eigenen Ideen gebracht, sondern er hat uns den Willen des Vaters mitgeteilt. Das, was er vom Vater gehört hat, das hat er uns mitgeteilt. Also, er war ganz und gar ausgerichtet auf den Willen des Vaters. Das war der Ausdruck seiner Liebe. Oder denken wir an den Ölberg, wo er betet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Obwohl jetzt das ganze Leiden, die ganzen Schrecken so vor ihm waren, nicht? Und er ja von innen her gesagt hat, Vater, lass den Kelch vorübergehen, aber dann kommt sofort, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und der Höhepunkt war dann wohl das Wort am Kreuz. Es ist vollbracht. In deine Hände, Vater, gebe ich meinen Geist. Also ganz und gar auf den Vater ausgerichtet. Es ist vollbracht, nämlich dieses Hören auf den Vater, dieses Leben im Gehorsam zum Vater, nicht? Und er gibt sein Leben dem Vater zurück. Nun, der Inhalt des Willens des Vaters war ja, wie Palotti es einmal ausdrückt, die Wiederherstellung der Ehre der Majestät Gottes und die Rettung aller Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde. Das, sagt Palotti, ist der Wille des Vaters. Die Wiederherstellung der Ehre der Majestät Gottes, der ja durch die Sünde des Menschen, also gleichsam beschmutzt wurde, sagen wir es mal bildhaft. Ja. Also das heißt, die Ehre des Vaters ist, dass wir Gott wieder die Ehre geben, also ihn anerkennen als unseren Gott, damit, wenn ich ihn anerkenne, er auch mir alles, was ich brauche, mir zuwenden kann. Denn wenn ich ihn anerkenne, kann er sich mir mitteilen. Wenn ich ihn nicht anerkenne, ablehne, kann er sich mir nicht mitteilen. Stellen Sie, wenn Sie einen Menschen haben, der Sie ablehnt, dem können Sie nichts geben. Verstehen Sie? Der will nichts von Ihnen. Der verhungert vielleicht, aber er nimmt nichts von Ihnen. Von Ihnen will er nichts, lieber verhungert er, so ungefähr. Verstehen Sie? Und genau das ist es. Wenn ich Gott anerkenne, du bist mein Gott, dann kann Gott sich mir ganz und gar offenbaren. Nicht? Deshalb ist es so wichtig. Denn in der Sünde hat der Mensch genau das Umgekehrte gemacht. Er hat sich von Gott abgewandt. Er wollte selber Gott sein. Er hat Gott den Rücken gekehrt. Gott konnte ihn nicht mehr beschenken. Seine Liebe kam nicht mehr an beim Menschen. Ja? Und deshalb ist es wichtig. Ne? Der Wille des Vaters ist, dass wir Gott die Ehre geben. Es geht nicht darum, dass Gott die Ehre will, er braucht was, nicht? Sondern wenn wir ihn anerkennen, das, was ich Ihnen gerade auch ja, im Bereich der Zwischenmenschlichkeit gesagt habe, wenn ich ihn anerkenne als meinen Gott, ganz und gar, bedingungslos, dann kann er in Fülle sich in uns ergießen, sodass Palotti einmal sagt, würde die Seele, würde der Mensch Gott kein Hindernis entgegensetzen, dann würde sich Gott maßlos in den Menschen ergießen. Also dort, wo wir eigenwillig unseren Weg gehen, besser wissen, was für uns gut ist und nicht auf den Willen des Vaters hören, kann sich Gott nicht in seiner ganzen Fülle uns mitteilen. Und das geht es. Nicht? Deshalb der Inhalt des Willens des Vaters, sagt Palotti, ist die Wiederherstellung der Ehre der Majestät Gottes, also die Anerkennung Gottes bedingungslos und die Rettung aller Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde. Das ist der Wille des Vaters. Deshalb, liebe Zuhörer, wenn es mir in meinem Leben, auch in meinem Tun, in meinem Beten, in allem, einfach immer nur darum geht, Gott anzuerkennen, das ist ja Anbetung, ihn absolut anzuerkennen, und unser ganzes Beten immer auf die Rettung der Menschen geht, die Rettung der Menschen, dann sind wir ganz im Willen Gottes. Wenn ich auch all mein Leben, mein Alltag, so wie Jesus in Nazareth, das Angenehme und Unangenehme bejahe und sage, ja Herr, aus Liebe zu dir, nehme ich das an, sage ich ja dazu. Nicht zur Ehre Gottes, aber auch zum Heil der Menschen. Dann bin ich ganz im Willen Gottes. Und darin ist Jesus Christus uns Vorbild. Und darin bestand nun auch das Apostolat Christi. Darin besteht unser Apostolat. Denn Jesus sandte uns mit den Worten, wie mich der Vater gesandt hat, genauso sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, genauso sende ich euch. Genauso. Nicht? Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch in der gleichen Haltung Jesu diese Sendung ausführen und ihr entsprechend leben. Wir können also unsere Sendung, unser Apostolat, das heißt das, wozu jeder berufen ist, in seinem Beruf, seiner Tätigkeit, seiner Berufung, seinem Ort und wo er ist, wir können also unsere Sendung, unser Apostolat nur erfüllen, wenn wir uns ganz an das Vorbild Jesu Christi halten. Er aber, heißt es, ging von Anfang an den Weg der Erniedrigung. Und das ist der zweite Gedanke. Das eine ist, den Willen des Vaters zu tun. Das war seine Speise, sein Lebensmotto. Das zweite, er ging den Weg der Erniedrigung im Gehorsam zum Willen des Vaters. Also das Leben des Erlösers, Jesus Christus, den der Hebräerbrief nennt Apostel des Vaters, hat begonnen beim Eintritt in diese Welt, und zwar mit der tiefsten Erniedrigung. Mit der tiefsten Erniedrigung. Das heißt, er hat seine Gottheit abgestreift. So Paulus im Philipperbrief. Und er wurde ein Mensch, ein Geschöpf. Das ist die tiefste Erniedrigung. Wenn Sie überlegen, der unendlich ewige Gott wird ein Geschöpf. Er entäußert sich der Gottheit. Das ist die tiefste Erniedrigung. So hat Jesus begonnen. Mit diesem Schritt der Erniedrigung. Ja, nicht nur das. Ein hilfloses, den Menschen ausgeliefertes Kind ist er geworden. Ein hilfloses, den Menschen ausgeliefertes Kind. Er wurde empfangen in Nazareth. Einem Nazareth, von dem es später heißt, wie kann von dort etwas Gutes kommen? Und man hat ja oft überlegt, warum, was war da in Nazareth? War das so schlimm? Man hat jetzt in Nazareth, das ist schon einige Jahre, und zwar ein Privatmann, der hat dort einen Kaffee aufgemacht, das Kaffee Kaktus, das ist in der Nähe von der Marienquelle, von der orthodoxen Marienkirche. Und er hat dann plötzlich im Keller gemerkt, da gibt's einiges, hat er selber ausgraben und ausgraben lassen und hat ein Römerbad entdeckt, also ein perfektes Römerbad. Also waren in Nazareth die Römer mit ihren freien Formen des Badens für Juden sicher ein Ärgernis, ja, wie die da das gemacht haben. Ja. Vielleicht kommt daher diese Verrufung von Nazareth. Ja. Wie kann von dort was Gutes kommen? Könnte sein. Also empfangen in einem Dorf, das verrufen ist. Wie kann von dort was Gutes kommen? Dann geboren in Bethlehem, von dem es wieder heißt, es war die geringste aller Fürstenstädten Judas. Man hat schon an Bethlehem aber gar nicht mehr gerechnet. Ja? Denn es war doch wohl so eine Hirtenstadt vielleicht. Denn es kamen ja Hirten dann, nicht? Die ihn gesucht haben. Also praktisch ein dauernder Weg der Erniedrigung, nicht? Dann mit 2 Jahren ungefähr lässt sich Jesus Christus von diesem menschlichen König Herodes vertreiben, verfolgen. Gott flieht vor dem menschlichen Hass. Das überlegt. Gott flieht. Er gibt sich ohnmächtig, obwohl er allmächtig ist. Er gibt sich ohnmächtig gegenüber diesem menschlichen Hass. Und er lebt in der Fremde Ägyptens, als Fremder. Und dann kehrt er zurück, wieder in das vergessene Nazareth. In dieses Nazareth ohne Bedeutung, ohne Auffälligkeiten. Es wird heißer später, was will der denn, als er dann nach seiner Taufe wieder in Nazareth ankam. Den kennen wir doch, was hat denn der? Der hat doch nichts Besonderes gemacht. Der ist doch aufgewachsen wie wir. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Nicht? Verstehen Sie, also das heißt, es war keine Auffälligkeit. Er war ein Mensch unter Menschen. Und dann kommen weitere Schritte in seinem Leben. Mit 12 Jahren heißt es von Jesus, und zwar ganz deutlich, er war ihnen untertan. Ihnen, das ist Maria und Josef, also den Menschen. Er, der Sohn Gottes, war Menschen untertan. Er geht also laufend und dauernd einen Weg der Erniedrigung. Und er war 12 Jahre alt, das heißt, er war erwachsen, ja, damals, für damalige Zeit. Und später heißt es dann von ihm, er ist doch der Sohn des Zimmermanns, wir kennen ihn doch, was ich vorhin schon gesagt habe. Nicht? Also, nach diesem Tempelbesuch mit 12 Jahren, geht er wieder zurück nach Nazareth. Er ist Maria und Josef, den Menschen untertan, und es folgt ein ganz normales Leben in Nazareth mit normalem Beruf. Er lebt unauffällig seine Hingabe im Alltag. Unser Modell. Von seinen 33 Jahren lebt er 30 Jahre das Leben des ganz normalen, alltäglichen. Unauffällig lebt er seine Hingabe an den Willen des Vaters, geht den Weg der Erniedrigung. Gott wird Mensch, unterstellt sich den Menschen, nicht? Er lebt mit den Menschen seiner Umgebung und sicher in einem Beruf. Normalerweise im Beruf des Vaters, in dem Fall des Nährvaters Josef. Also Hingabe im Ausharren an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Und an diesem Platz warten, bis Gott ihn zur Aktion ruft. Jesus hat in dieser Zeit nichts Großes getan, nichts Außergewöhnliches. Es ist nichts bekannt, er ist nie aufgefallen. Wir kennen ihn doch, heißt es doch. Sondern er hat nur den Willen des Vaters erfüllt, 30 Jahre. Er sagte also Ja zu einem Dienst, der in den Augen der Welt nicht auffällt. Nämlich in einem Beruf wie alle anderen auch. Schauen Sie, das ist wichtig für uns. Weil doch manche meinen, ja, ich lebe so ganz normales Leben in meinem Beruf und ja, ich mache zwar alles und ich will ja den Willen Gottes erfüllen, aber sie haben immer den Eindruck, das langt nicht. Gott will anderes von ihnen, er will mehr von ihnen. Und oft eigentlich, möchte fast sagen, vertun sie das, was eigentlich kostbar ist, ihr Leben, weil sie dauernd was anders suchen. was aber nicht dran ist. Jesus hat 30 Jahre das Leben des Gewöhnlichen gelebt. Er hat Ja gesagt zu einem Dienst, der in den Augen der Welt nicht auffällt. Und manche meinen, ja, wenn ich in dem und dem Alter bin, ja, jetzt muss doch mal endlich eine besondere Berufung kommen. Es muss doch mal was Besonderes kommen. Ja, wenn es nicht kommt, dann will Gott, dass du da, wo du bist, ganz Ja sagst, ganz im Willen des Vaters lebst und den Weg der Erniedrigung gehst, eben des Nicht-Auffallenden, aber zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Das ist wichtig. Also Jesus tat Dinge, die weit unter seinen Möglichkeiten lagen, die sicher äußerlich gesehen nicht so wichtig waren wie die Verkündigung des Reiches Gottes. Und die Verkündigung des Reiches Gottes hätte sicher seiner Sehnsucht mehr entsprochen als das, was er da in Nazareth gemacht hat. Denn seine Sehnsucht war ja sicher, den Vater, den Menschen zu verkünden. Sehen Sie, er hat ja ganz sicher auch diese Sehnsucht. Aber der Wille des Vaters war, nein. 30 Jahre uns vorleben, was der Wille Gottes in meinem Leben ist. Er ist unser Modell. In der Verborgenheit Einfachheit. Deshalb geht es darum, das vollkommene Ja zu sagen. Zu dem, was jetzt ist. Nicht, was ich suche. Ja? Die vollkommene Ja. Und denken Sie dran, Jesus hat unter seinen Fähigkeiten gearbeitet. Er hätte ganz andere Fähigkeiten gehabt, wie er ja später zeigt. Nein, er hat ganz das Leben des Normalen gelebt. Nicht? Weil auch manche haben manchmal so Gefühle der Unzufriedenheit, weil sie meinen, Mensch, ich hätte doch Fähigkeiten und die werden nicht gebraucht und sind dann unzufrieden mit dem, was sie tun. Anstatt mal den Weg der Erniedrigung mit Jesus zu gehen und sich vom Willen des Vaters führen zu lassen. Das wäre viel gescheiter. Da würde wirklich Apostolat geschehen, da würde Neuevangelisierung geschehen. Da würde Gnade fließen zu Menschen, die ihr Herz offen halten. Jesus hatte ja, wie der Hebräerbrief sagt, den Gehorsam gelernt als Voraussetzung für seinen Gehorsam bis zum Tod. Er hat in diesen 30 Jahren den Gehorsam gelernt, um dann diesen mächtigen Gehorsam durchzustehen bis zum Tod. Das war doch einmal eine ganz andere Form des Gehorsams. Zu dieser totalen Erniedrigung, Verachtung und Leiden, Verspottung Ja zu sagen. Schauen Sie, so führt uns, trainiert uns Gott. Wenn ich aber dann das, was Gott jetzt von mir will, nicht akzeptiere, weil ich ja immer andere Pläne habe und meine, Gott will was anderes, dann lerne ich den Gehorsam nicht, den ich nachher bräuchte, um dann das wirklich zu tun, was der Wille Gottes ist und wo er vielleicht mehr fordert. Ja. Gehorsam dem Vater im Himmel gegenüber, gehorsam auch den Menschen gegenüber. Er war ihnen untertan. Das ist Modellum Nostrum Christus, heißt Christus ist unser Vorbild. Das alles ist also Inhalt des Apostolates Jesu Christi, dem wir folgen, der unser, wie gesagt, Vorbild ist. Und dann schauen wir weiter. Dann tritt Jesus ins öffentliche Leben, nach 30 Jahren. Plötzlich trieb ihn der Geist, wie es heißt, an den Jordan. Also alle Geborgenheit, alle Gewohnheit seit 30 Jahren ließ er zurück. Er brach einfach auf. Wohin? In die Hauslosigkeit, in die Ungewissheit. Er hat ja nichts. Er ging in die Wüste, um noch einmal zu hören, was der Wille des Vaters ist. Aber auch, um vom Teufel versucht zu werden. Und dieser wollte ihn ganz genau von diesem Weg der Erniedrigung abbringen. Von diesem Weg der Erniedrigung. Denn der Satan hat ihn ja versucht und wollte, dass er Wunder wirkt, die Steine zu Brot macht, dann kommen die Leute und laufen ihm nach und so weiter, auf die Zinne des Tempels herunterschwebt, dann staunen die. Das heißt, er soll den Weg der Erniedrigung verlassen und er soll seine Gottheit in Anspruch nehmen, nicht? Und genau das war die Versuchung. Das ist eine Versuchung, die wir wohl auch alle kennen. Wir wollen immer etwas Großes tun. Wir wollen lieber Gott sein, als dass wir das sind, was wir sind. Ja. Der Satan will uns abbringen vom Weg der Erniedrigung. Vergessen Sie das nicht. Und dann ging er mit ein paar wenigen, den Aposteln, den Jüngern, 3 Jahre lang durch das Land. Und er musste diese Leute aushalten. Diese Leute in ihrem dauernden Zweifeln, in ihren falschen Vorstellungen vom Messias, bis hin zu ihrer Flucht am Ölberg, wo keiner mehr da war. Auch hier zeigt er uns, es geht um kleine, lebendige Zellen, nicht um große Massen. Er geht mit einer kleinen Gruppe durch das Land. Und so einer Gruppe, die nicht leicht war. Wir wollen ja immer gerne so wunderbar leben, nette Leute um uns. Und da könnte man Kirche leben, da könnte man Gebetsgruppe leben. Ja. Was hat denn Jesus um sich gesammelt? Was für Typen hat er denn da gehabt? Die ihm alle, die dauernd an ihm gezweifelt haben und die dauernd einen anderen Messias gewollt haben, als er ist, die geflohen sind, die ihn verleugnet haben, die ihn verkauft haben. Ja, und was wollen wir? Wir wollen lauter sympathisch, liebe Leute um uns. Das ist nicht Jesus Christus. Sehen Sie? Und ein Club von Sympathisanten hält nie lange aus. Die Kirche ist eine Vereinigung von Menschen aller Charaktere, nicht? Und hat 2000 Jahre ausgehalten. Das ist der Unterschied. Also, ein Zeichen. Auch hier Erniedrigung, klein. Mit kleiner, lebendigen Zelle geht er durchs Land. Zu ihnen predigt er 3 Jahre lang. Also es geht um den Sauerteig, um das Kleinsein, das Unscheinbare. Es geht um das Senfkorn, damit das ganze Mehl durchsäuert wird. Schauen Sie, wenn Sie Paulus denken, seine Missionsreisen, nicht? Wo er einzelne Gemeinden gründet. Ja, wie viel waren das? Sie haben sich in einem Haus versammelt. Ja, wie groß waren denn die Häuser damals? Und als er dann in jeder Gemeinde und allen so kleine Kreise gesammelt hat, hat er gesagt, ja, jetzt gehe ich nach Rom. Hier gibt es nichts mehr zu tun, hier ist alles erledigt. Damals war der größte Teil noch Heiden oder Juden, je nachdem. Nicht? Er gründet kleine Zellen, Sauerteig. Und wenn wir uns zusammentun in einer Gebetsgruppe, im Bibelteilen oder wo auch immer, in welcher Weise, oder auch als Gemeinde natürlich, ja, nur dort ist es oft zu groß, klar, wenn wir uns zusammentun, nicht auf den Charakter des Einzelnen achten, ob der sympathisch ist oder nicht, sondern dass wir miteinander im Glauben mit Christus gehen und auch aneinander uns reiben, um wirklich vollkommen zu werden. Ja. Sind Sie, dann sind wir ein Sauerteig, durch den die ganze Gemeinde durchsäuert werden kann. Das ist der Weg der Erniedrigung. Kein Weg von großem Erfolg, sondern von kleinem. Aber einer stetigen Durchsäuerung des Ganzen. Nun, diese kleine Zahl von Jüngern ruft er einfach so hinter sich, ohne auf ihre Vorzüge zu achten oder auf ihre Nachteile zu achten. Nicht? Er traut diesen Menschen, er riskiert es mit diesen Menschen. Die Hauptsache, sie folgen dem Ruf. Die Hauptsache, sie gehen auf diesen Ruf Gottes ein. Nicht? Egal, wie sie jetzt charakterlich beieinander sind. Sie dürfen wachsen, sie dürfen auch aneinander sich reiben und wachsen. Drum, die ersten Christen heißt, sie waren ein Leib und eine Seele. Aber sie sind auch miteinander gestritten. Ja? Also das heißt gekämpft im Sinne von miteinander, sich einander, miteinander ja, Gedanken ausgetauscht, so, ja, gerungen um die Wahrheit, ja. Das ist ja gut. Also, Jesus hat dann jeden nach seinen Fähigkeiten eingesetzt, ja. Er hält ihnen nach ihrem jeweiligen Versagen nichts vor, sondern gibt neues Vertrauen. Er ist unser Modell. Wie lange machen wir rum? Wie lange halten wir Leuten ihre Versagen vor? Ja? Und zerstören damit Gemeinschaft, Beziehung, Kirche. In der Begegnung mit der Sünderin zum Beispiel ergreift er keine Partei, sondern er schweigt. Er urteilt nicht über die Sünderin wie die anderen. Obwohl er die Herzen der Menschen kennt, rührt er sie an. Er verachtet sie nicht. Oder denken wir an die Sünderin am Jakobsbrunnen, ja? Die Ehebrecherin am Jakobsbrunnen. Er fragt sie um einen Schluck Wasser. Also, er beugt sich unter sie, denn der Bittende unterstellt sich ja dem, den er bittet, indem er eben um Wasser bittet. Oder denken wir an den Blinden, der um Hilfe bittet. Er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Also, er zwingt sein Heil nicht auf. Er gibt sich nicht als der Gescheitere, der schon weiß, was du brauchst. Ja. Sondern nimmt den Menschen ganz ernst. Er hört hin, er fragt ihn, was kann ich für dich tun? Er fügt sich ein, obwohl er ja das Herz kennt, obwohl er ganz genau weiß, was der braucht. Schauen Sie, heißt unser Modell. Und wir meinen ja auch immer oder sehr oft, ich weiß schon, was du willst. Nein, er hört zu. Das ist Ausdruck seiner Liebe, seiner Ehrfurcht. Ehrfurcht vor der Würde jedes Menschen. Oder in seinen Gleichnissen hilft er den Menschen auf einfache Weise. Nämlich die Wahrheit zu erkennen. Auf ganz einfache Weise. Er spricht nicht kompliziert. Er überfordert nicht mit hohen und tiefen und göttlichen Erkenntnissen, die sie nicht verstehen könnten. Oder denken wir bei Markus 4,1 an die vier Ackerböden, von denen er möchte, dass sie gleichermaßen besät werden, ohne auf ihre Fruchtbarkeit zu achten. Nicht Berechnung, sondern Liebe, Herablassung. Nicht so, wie wir dann sagen, ach, diese Pfarrei ist tot, da mache ich nichts mehr. Nicht? Oder diese Gebetskreise oder diese Gruppe von Menschen, die taugen nichts, da mache ich nichts. Nein. Ohne Berechnung sollen wir das Wort Gottes ausstreuen. Ohne Berechnung. Sondern in Liebe und Herablassung alle vier Ackerböden bestreuen. Also auch hoffnungslose Menschen die Liebe schenken. Und dem Herrn es überlassen, was er da tut. Und dann kommt die Zeit seines Leidens. Bis in diese Stunde hinein muss er die gleichsam Erfolglosigkeit seiner Verkündigung bei seinen Jüngern feststellen. Die haben immer noch nicht kapiert, um was es geht. Sind davongelaufen. Sie haben immer noch gemeint, er wird ein politischer Messias. Ja, haben sie immer noch nicht verstanden. Und trotzdem schenkt er sich in dieser Stunde im Abendmahlsaal total, in der Eucharistie. Er schenkt sich ihnen. Obwohl er weiß, sie werden alle ihn, sie werden ihn verraten, sie werden ihn verlassen, sie werden ihn nicht verstehen. Schauen Sie, und dort erlebt er die Erniedrigung des Verrates durch Judas. Er beugt sich unter sie alle und wäscht ihnen die Füße. Er beugt sich unter alle, der Weg der Erniedrigung. Und er tut es, damit auch sie tun, wie er getan hat, und gibt ihnen noch einmal das neue Gebot der Liebe. Und wir sind damit gemeint. Und dann erlebt er in dieser Nacht die Verleugnung durch Petrus, den er zum Felsen seiner Kirche gemacht hat. Dieser Petrus, der flucht und schimpft und sagt, ihr habt den noch nie gesehen und abschwört, nicht? Und dieser Petrus erfährt keinen Vorwurf, nur einen Blick des Erbarmens, der ihm ins Herz geht, und er erlebt, dass der Herr ihm am Ostermorgen als erstem der Apostel erscheint, ihm, der ihn total verleugnet hat. Das ist Jesus. Das ist unser Vorbild. Nichts anderes. Nur so werden wir apostolisch fruchtbar. Also er erlebt, wie alle ihn am Ölberg verlassen. Ja, er schickt sie sogar weg. Er sagt ja zu diesen Henkern, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Und dann folgt Spott. Es folgt das Hinausgestoßenwerden aus dem Volk, aus der Stadt bei der Kreuzigung. Er wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt, also hinausgeworfen aus der heiligen Stadt, aus seinem Volk, tiefste Verachtung. Er erlebt durch den Kreuzweg, wie alle nur noch dastehen und keiner mehr mitgeht. Alle stehen nur noch da, keiner mehr geht mit. Und die noch mitgegangen sind, Maria, Johannes und Magdalena, die schenkt er dann noch weg. Sieh deine Mutter, sieh dein Sohn. Er antwortet auf alles, was die Menschen ihm an Enttäuschung bieten, mit Liebe und Versöhnung. Unser Vorbild, mit Liebe und Versöhnung. Und er gibt uns die Kraft, denn er sendet uns, wie der Vater ihn gesandt hat. Wir haben dieselbe Kraft, es zu können. Wir müssen es nur tun. Dann merken wir, dass wir die Kraft haben. Oder sein Mich dürstet am Kreuz gilt eigentlich der Verherrlichung Gottes des Vaters und dem Heil aller Menschen. Denn danach dürstet er. Nach dem Willen des Vaters, nach der Verherrlichung des Vaters und nach dem Heil aller Menschen. Mich dürstet. Das ist der tiefste Durst mitten in seinem Leiden. Und so geht er hinein in die letzte Verlassenheit und Erniedrigung, nämlich in die Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann folgt die totale Auslieferung in die Hände dieses Vaters ohne eine Bedingung, was der Vater jetzt mit ihm machen soll. Keine Bedingung. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Du kannst es mit mir machen, was du willst. Und dann geht er den Weg des Samenkorns. Er fällt in die Erde. Er geht den Weg der ganzen Konsequenz der Sünde, die er bei der Taufe im Jordan auf sich genommen hat, nämlich den Weg dessen, der der Sünder aller war und die Sünde aller auf sich genommen hat. Das ist der Weg in den ewigen Tod, die Hölle. Er ist hinabgestiegen in die Hölle, in das Reich des Todes, der Ort der größten Gottverlassenheit, mehr noch wie am Kreuz, den Weg der Erniedrigung. Er hat als Gesandter des Vaters in der Erfüllung des Willens des Vaters die ganze Sünde mit allen Konsequenzen auf sich genommen und ohne Bedingung auf sich genommen. Schauen Sie, liebe Brüder und Schwestern, und so kehrte der Gesandte des Vaters nach Vollendung seines Apostolates zum Vater zurück. Und er ist unser und bleibt unser Modell, unser Vorbild. Wenn wir ihm so folgen, dann wird der erste Satz Wirklichkeit. Was wir am Anfang sagten, nur das, was zuerst in die Tiefe gewachsen ist, kann auf Dauer in die Breite wachsen. Ein Grundgesetz, Palotis, Christus unser Modell. Ihm folgen auf diesem Weg in jeder Hinsicht, dann werden wir fruchtbar. Dann kann Neuevangelisierung wirklich geschehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und segne Sie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Herzlichen Dank und vergelt's Gott an Pater Burb für diesen Vortrag. Vinzenz Palotti nennt Christus unser Modell. Wenn Sie diese Sendung von Radio Horeb noch einmal hören wollen, Sie können sich beim CD-Dienst melden 08323 96 75 120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org und können auch in Kürze sich diese Sendung herunterladen. Wenn Sie mehr über Vinzenz Pallotti erfahren möchten, eine ganze Reihe haben wir dieses Jahr bei Ihnen gehalten, fragen Sie einfach nach beim CD-Dienst diese Sendung in der Reihe Spiritualität von Pater Hans Burb. Oder Sie können natürlich auch einmal in Hochaltingen vorbeischauen, dort an Kursen teilnehmen im Haus St. Ulrich. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Marion Kuhl.